Wie du mir, so ich dir. Das ist jetzt Kontrastprogramm, ich gebe es zu. Damit so die Heiligkeit Gottes so ein bisschen hier im Raum gemerkt hat, dann ist das wohl jetzt die menschliche Realität. Wie du mir, so ich dir. Ein Sprichwort, das wahrscheinlich alle von uns kennen, aber leider auch ein in der Praxis sehr oft angewandtes Verhalten. Und es sieht fast so aus, als ob es gar nicht mehr anders ginge bei uns. Weil wenn ich jetzt Demut dagegen halten würde, wie sieht denn das aus? Wie du mir, so ich dir, das gilt im Großen und im Kleinen. Und es gilt auch bei den Großen und bei den Kleinen. Man zahlt heim, offen oder hinterhältig, was der andere mir an Unrecht zugefügt hat. Aufgrund dessen gab es schon einige Weltkriege, aber nicht nur. Viel, viel mehr Kleinkriege sind dadurch entstanden. In der Gesellschaft, in der Familie, leider aber auch in der Gemeinde. Und vielleicht ist es eine der größten Tragödien, die wir in der Gemeinde erleben können, wenn Glaubensgeschwister nach einer Auseinandersetzung nicht mehr miteinander auskommen können, obwohl sie sich der gegenseitigen Vergebung versichert haben. Man hat sich vergeben, man hat sich entschieden, zusammenzubleiben. Trotzdem läuft man aneinander vorbei, würdigt sich keines Blickes, grüßt einander nicht oder gerade mal aus Höflichkeit und ist bei jedem Wort und Tun des anderen misstrauisch. Man fordert immer wieder vom anderen, wozu man selber nicht bereit ist. Obwohl man Vergebung einander zugesprochen hat. Wie ist es dann? So ein Verhalten fördert doch ja gerade nicht die Kultur des Miteinanders in der Gemeinde. Gemeinde geht kaputt, manchmal auch die davon betroffenen Menschen. Die leiden manchmal wie die Hunde, seelisch, manchmal auch körperlich und auch geistlich. Wir haben den heiligen Gott, den wir gerade angebetet haben, gelobt und gepriesen. Und wir haben die Realität, die menschliche Realität, auch in der Gemeinde. Im Zweiten Weltkrieg haben die Raketenwaffen der deutschen Wehrmacht V1 und V2 geheißen. V stand für Vergeltungswaffe. Und sie sollten ein Vergeltungsschlag sein gegen die Bombardements der hauptsächlich Engländer. Wir Christen, wir haben auch eine V-Waffe. Und wisst ihr, wie diese V-Waffe heißt? Vergebung. Und es soll nicht mehr heißen, wie du mir, so ich dir, sondern bei uns sollte es heißen, wie du, Jesus Christus, mir, so ich dir, meinem Nächsten. Das ist unsere V-Waffe. Vergebung. Die Kraft der Vergebung. Da wandte sich Petrus an Jesus. Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Aber das ist tatsächlich schwierig, wenn einer immer und immer und immer wieder das Gleiche mir antut und nicht damit aufhört. Für die Jünger Jesu war das eine wichtige Frage. Und wenn Petrus 7-mal anbietet, dann ist das eigentlich schon sehr viel. Weil die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer verlangten, 3-mal muss man vergeben. Und dann ist es wurscht. Petrus bietet sogar mehr als 200% an. Bei dieser Rendite würde heute jeder zuschlagen. Jesus reagiert darauf und sagt nein. Nicht 7-mal, sondern 77-mal. Oder nach anderer Lesart 7-mal 70-mal. Das ist der griechische Text, variiert da ein bisschen. Und eigentlich wollte Petrus doch nur wissen, ich glaube, wir können ihm das nachfühlen, ne? Er wollte wissen, wann er ohne schlechtes Gewissen nicht mehr vergeben muss. Wann ist es genug? Wann ist genug Vergebung? Und Jesus antwortet aber, es gibt für dein Vergeben keine Grenze. Es geht nicht um punktuelles Vergeben, es geht auch nicht um Mitzählen und eine Strichliste, eine innere zu Hause oder wo auch immer, sondern es geht um unsere Gesinnung. Und wenn Jesus sagt 77 Mal oder 490 Mal, dann meint Jesus eigentlich damit immer. Unsere V-Waffe hört nicht auf. Das Arsenal ist unbegrenzt. Oder sollte es zumindest sein. Und weil das aber so schwer zu handeln ist für uns Menschen, erzählt Jesus seinen Jüngern ein Gleichnis. Eine Gleichnisgeschichte, die deutlich macht, was es mit der Vergebung so auf sich hat. Ich lese diese Geschichte in zwei Teilen, damit sie für uns deutlicher wird. Zunächst geht es einmal um das Grundsätzliche der Vergebung. Matthäus Kapitel 18 ist die sogenannte Jüngerrede Jesu, wo es eigentlich um Nachfolge geht, um Gemeinde geht, um uns als Christen. Ab Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Und weil der nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Das ganze Gleichnis handelt eigentlich davon, wie Gott handelt und wie wir als seine Knechte, als seine Diener handeln. Der König steht für Gott und die Knechte, die da vorkommen im Gleichnis, sind wir Menschen, seine Jünger, seine Nachfolger. Und das ganze Gleichnis dreht sich, wie ihr schon gehört habt, um das Erlassen von Schuld. Der Mann hatte Schulden bei dem König. 10.000 Talente. Das sind umgerechnet, es ist ein bisschen schwierig, das umzurechnen, weil man nicht so genau weiß, wie viel wert das Geld damals war. Aber hier geht es nicht um Talente, um Fähigkeiten, hier geht es um klingende Münze, um Zentner, um Denare. Es sind ungefähr 60 Millionen Denare nach römischer Währung und nach heutiger Währung ungefähr 25 Millionen Euro. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Knecht niemals in seinem Leben 25 Millionen Euro zurückzahlen könnte. Da müsste er schon Boss irgendeines großen Konzerns sein, Aufsichtsratsvorsitzender oder was auch immer. Aber hier geht es ja um Knechte, um einfache Arbeitnehmer. Im Vergleich dazu, und ich fand es interessant, mal rauszufinden, der damalige jüdische König Herodes Antipas verdiente 200 Talente im Jahr, also 500.000 Euro. Also selbst der König hätte 50 Jahre lang arbeiten und verdienen müssen, um diese Schuld zurückzuzahlen. Ihr merkt also, da handelt es sich wirklich um eine Schuld, die vielleicht für uns auch gar nicht vorstellbar ist. Und der König will jetzt seinen Rechtsanspruch durchsetzen. Er hat ja das Recht dazu, auch im Alten Testament finden wir entsprechende Stellen. Er will schauen, dass er möglichst viel Geld noch rauskriegt aus dem Mann. Das ist wie wenn man sein Haus dann unterm Konkursverwalter versteigern will und dann schauen will, dass möglichst viel Geld noch hinten überbleibt, um die Schulden zu bezahlen. So ungefähr. Aber es hätte ja auch so nicht gereicht. Und der Knecht will bezahlen, obwohl er es eigentlich gar nie kann. Aber sein Wunsch, sein Wille ist einfach da und der König erlässt ihm die Schuld. Das Ganze ist ein Bild für Gottes Vergebung und unsere Sünde. Oder für Sünde überhaupt und Vergebung, nicht nur bei Gott. Wir werden dann sehen, wie das Gleichnis weitergeht. Aber wenn ich eine andere Person verletze, sei es durch Worte, Taten, Unterlassungen, völlig egal, dann hat diese Person ein Recht auf Wiedergutmachung. Das ist nicht nur in unserer deutschen Rechtsprechung verknüpft oder verbunden oder festgelegt, das finden wir auch schon in der Bibel. Dass wer Schaden anrichtet, er den auch wieder gut machen muss. Und es ist auch, denke ich, nachvollziehbar. Ich glaube, das sagt auch der gesunde Menschenverstand, dass das so sein muss. Und es entsteht eine Art Rechtsanspruch, den der Geschädigte hat. Der Verletzte, der Verleumdete, der, ja, wie auch immer es bei uns so ist. Es ist ja bei uns nicht so, dass wir mit der Keule aufeinander losgehen, also mit der richtigen, sondern eher mit der verbalen Keule, ne? Und dieser Rechtsanspruch bleibt bestehen, bis die Schuld getilgt oder entsorgt ist. Auch das ist etwas, glaube ich, was wir mit gesundem Menschenverstand nachvollziehen können. Wenn wir das geistlich sehen, dieses Prinzip, dann hat Gott ja an uns auch einen Rechtsanspruch, weil wir gesündigt haben, weil wir ohne ihn leben wollten, weil wir autonom sein wollten, selber entscheiden, was wir wollen und wie wir unser Leben gestalten und nicht nach Gott fragen, der uns liebt, der uns geschaffen hat, der uns eigentlich ein Leben versprochen hat, das ein gutes Leben für uns ist. Und dieser Rechtsanspruch, den bezeichnet die Bibel, das Alte Testament, als Tod. Gott hat seinen Anspruch an uns und wir können eigentlich oder wir müssten eigentlich sterben, um vor Gott bestehen zu können. Das heißt, dieser Rechtsanspruch, das geht nicht um 25 Millionen Euro, das geht tatsächlich um unser Leben, das auf dem Spiel steht. Aber Gott hat diesen Rechtsanspruch ans Kreuz von Golgatha genagelt in Form seines Sohnes und hat damit uns den Tod erspart, jedem, der Gott um Vergebung bittet. Das ist das, was wir Bekehrung nennen im Normalfall. Wenn ein Mensch sein Leben Jesus oder Gott überlässt und sagt, ich möchte, dass du mein Herr bist, bitte vergib mir meine Schuld, dann brauchen wir nicht mehr zu sterben. Also wir werden alle mal sterben, klar, biologisch gesehen, aber wir haben dann dieses ewige Leben. Das Gleiche gilt aber auch für uns Menschen. Wenn wir aneinander schuldig werden, haben wir diesen Rechtsanspruch, auch geistlich. Und manchmal müssen wir da genau hinschauen. Bleibt uns manchmal gar nicht erspart. Obwohl, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, Schuld eigentlich sehr gerne unterm Teppich bleiben will, müssen wir sie offenbar machen. Und dann können wir genau hinschauen. Und dann erst können wir dem Nächsten vergeben. Und Vergebung bedeutet, diesen Rechtsanspruch, den ich hätte, aufzugeben. Und zu sagen, du bist frei. Du brauchst mir nichts mehr zurückgeben. Dass manche Schuld natürlich Folgen hat, die dann auch zu tragen sind oder wieder gut zu machen sind, das steht auf einem anderen Blatt. Es geht um diesen Rechtsanspruch. Ja, ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem Mann, der angeklagt ist vor dem Richter und egal jetzt welches Vergehen da eine Rolle spielt. Und der Richter verurteilt diesen Mann zu 10.000 Euro Geldstrafe. Und der Richter steht dann auf, nachdem er das Urteil verkündet hat und sagt, jetzt habe ich als Richter gesprochen und jetzt spreche ich als Freund des Angeklagten. Ich bezahle für ihn die 10.000 Euro. So ist es auch bei Gott und so darf es auch unter uns sein. Und wir haben ja in unserer Rechtsprechung in Deutschland so das Prinzip, dass keiner für das gleiche Verbrechen ein zweites Mal verurteilt werden darf. Wäre vielleicht eine Idee, sowas auch in den Wertekatalog einer Gemeinde aufzunehmen. Dazu braucht es aber eine Entscheidung. Ich muss dem anderen vergeben wollen. Aber leider orientiert sich unser Wollen sehr oft und der Wille zur Versöhnung sehr oft an der anderen Person, dem wir vergeben sollten. Ob sich gründlich genug ihr Unrecht eingesehen hat. Ob diese Person uns liegt, ob sie uns sympathisch ist, ob sie sich wohl hinreichend gedemütigt hat. Alles das sind so Voraussetzungen, die wir oft gerne als Menschen vor die Vergebung stellen. Aber Gott vergibt ohne Ansehen der Person. So viel ein bisschen was grundsätzlich zum Thema Vergebung. Jesus fährt in seinem Gleichnis fort und er zeigt uns die Notwendigkeit der Vergebung, dass wir vergeben müssen, dass wir eigentlich gar nicht anders können. Es heißt dann ab Vers 28 im zweiten Teil dieses Gleichnisses. Doch kaum war der Mann, also dem diese 25 Millionen Euro erlassen worden sind, zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Der wollte aber nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war, was anhand der Größe der Schuld wahrscheinlich nie passiert ist. Jetzt ist der Knecht selber gefordert. Der Knecht hat einen Schuldenerlass erlebt, der Knecht hat Vergebung erlebt und sollte eigentlich froh sein und sollte eigentlich sagen, hey, super. Ja? Und dann kommt der andere Mitknecht und vor lauter Freude erlasse ich dem auch seine Schuld. Das ist ja eine geringe Schuld. Vergleichen wir doch mal. 100 Denare, also Silbergroschen, sind gerade mal 40 Euro. 100 Denare, das sind 100 Tage Arbeit eines Tagelöhners damals. Das heißt, dieser andere Knecht hätte in einem halben Jahr seine Schulden zurückzahlen können. Oder sagen wir in einem Jahr, weil er muss ja auch leben können noch und seine Familie. Aber nein, diese im Vergleich so geringe Schuld, und es geht Jesus, glaube ich, tatsächlich auch um den Vergleich dieser beiden Summen, ich komme später noch mal kurz drauf, müsste eigentlich die Ursache sein, selber zu vergeben. Und so wird aber der unbarmherzige Knecht bestraft, der König bekommt es zu Ohren und nimmt seine Entschuldung sozusagen zurück und wirft ihn ins Gefängnis. Und am Ende wendet Jesus das Gleichnis auf uns alle an. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder und natürlich auch seiner Schwester nicht von Herzen vergibt. Erinnert so ein bisschen an das Vaterunser. das Jesus seinen Jüngern als Mustergebet gibt. Matthäus 6, die Verse 12 und dann 15 vertieft er das nochmal. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So kennen wir das und so beten wir das auch. Und dann sagt Jesus ein bisschen später, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das gleiche Prinzip wie in dem Gleichnis. Und Fritz Rienecker, einer der Bibelausleger der Wuppertaler Studienbibel, hat dazu geschrieben, wer nicht bereits dem anderen vergeben hat, darf nicht und kann nicht das Vaterunser beten. Wer dem anderen nicht schon bereits vergeben hat, darf nicht und kann nicht das Vaterunser beten. Und vielleicht liegt darin auch ein Stück geistliche Schwäche, die wir manchmal so mühsam empfinden. Weil wir da was beten, wo Gott ganz genau hinschaut und hinhört und uns auch die Konsequenzen spüren lässt. Der Grund, einander zu vergeben, sollte aber nicht und niemals die Angst vor Gott sein, sondern die Liebe zueinander. Das sollte die eigentliche Motivation sein. Aber wie gesagt, wer das Vaterunser mitsamt dieser fünften Bitte betet und nicht gleichzeitig bereit ist, anderen Menschen zu vergeben, macht sich an Gott schuldig. Und er spricht eine Lüge aus in Form eines Gebets. Und wehe, wenn Gott diese oberflächliche Bitte erhört. Gott, vergib mir so, wie ich meinem Schuldner vergebe. Und wenn ich es nicht tue, tut es Gott auch nicht. Aber wir haben ja die Möglichkeit der Vergebung. Und das ist die gute Nachricht, die Jesus uns hier sagt. Wir brauchen nicht in der Vergebungslosigkeit zu verharren. Vergebung ist immer möglich, zumindest theoretisch. Ich weiß, dass es praktisch oft wirklich schwer ist. Ja? Und warum es manchmal so schwer ist und warum man manchmal Dinge vielleicht dabei besonders beachten muss, findet ihr auf dem Impulsblatt draußen oder eben zum Download auf der Communi-App. Da sind ein paar Schritte hinten drauf, was zu beachten ist, wenn es mit der Vergebung mal nicht ganz so einfach ist. Aber es ist eben diese Rechnung, die Jesus hier aufstellt. 40 Euro zu 25 Millionen Euro, das ist 625.000 Mal so viel. Ich habe es mal ausgerechnet, wenn man 625.000 Schnellzugwagen, ihr wisst, ich bin ein bisschen Eisenbahnfan, wenn man die so aneinander reiht, käme man so halb um die Erde. Also unvorstellbar. Diese 25 Millionen Euro sind eine übermenschliche Schuld, würde ich sagen, die kann kein einfacher Arbeitnehmer tilgen. Und wie gesagt, es wären 25 Jahresgehälter von Herodes, die er da aufbringen müsste. Also auch für einen König damals, auch nicht so einfach zu leisten. Aber diese 40 Euro sind dagegen so eine geringfügige menschliche Schuld, die so menschlich auch abzuleisten ist. Und Jesus meint damit, dass es um die Schuld unseres Lebens geht, meines Lebens geht, diese Grundschuld, die wir haben, und die Schuld, die wir untereinander aufbauen. Die Grundschuld meines Lebens bei Gott können wir nicht aus der Welt schaffen. Dafür ist Jesus Christus gestorben und auferstanden. Dort am Kreuz verzichtet Gott auf seinen Rechtsanspruch. Und weil Gott es getan hat, dürfen auch wir einander vergeben. Und im Vergleich dazu ist die Schuld, die wir einander antun, so mickrig und klein. Warum wir meinen, es wäre so groß und Vergebung wäre so unmöglich, ist das Wirken des Widersachers, der uns das einreden will. Weil Gott unsere Lebensschuld getilgt hat, können auch wir einander vergeben. Leider verhindern wir manchmal oder auch öfter mal, diese Kraft der Vergebung, weil wir damit ein bisschen fahrlässig umgehen, würde ich mal sagen, mit Vergebung. Ich möchte gerne noch zwei Dinge kurz erwähnen. Ein bisschen mehr findet ihr dann eben auch auf den Impulsblättern noch draußen, die ich euch sehr ans Herz legen will. Zum einen, das habe ich schon vorhin erwähnt, wir knüpfen unsere Vergebung gerne an Bedingungen. Ob die Person gründlich genug ihr Unrecht eingesehen hat, ob sie mir sympathisch ist, ob sie sich hinreichend gedemütigt hat, ob sie endlich so denkt, wie ich denke und vieles andere mehr. Das Problem dabei ist, dass wir in dem Fall nicht auf die Schuld schauen, die es zu vergeben gilt, sondern auf die Person, die schuldig geworden ist. Und ich habe vorhin gesagt, Gott vergibt ohne Ansehen der Person. Und auch wir sollten, wenn es um Vergebung geht, auf die Schuld schauen, die es zu vergeben gilt. Und nicht auf die Person, die Mist gebaut hat. Und wir tun uns wirklich schwer, das zu trennen. Aber wie wäre es? Und das ist so ein Bild, das sich mir da aufgetan hat im Nachdenken über dieses Thema. Wie wäre das, wenn wir aus Konfliktparteien zu Konfliktpartnern werden? Detlef, kommst du mal nach vorne, bitte? Wir sind jetzt Konfliktparteien, wir zwei. Und zwischen uns steht die Schuld. Und ich denke mir die ganze Zeit, was ist der Detlef für ein Heuler? Und wenn der immer so vorlaut daherredet und überhaupt, ja, nee, Quatsch. Ich weiß, du verstehst es, deshalb habe ich dich nach vorne geholt. Ja, aber wie wäre es jetzt, wenn wir statt Konfliktparteien, wo die Schuld zwischen uns steht und wir deshalb auch nicht zueinander kommen, weil diese Schuld da steht. Ja? Was wäre, wenn wir, und ihr seht, wenn ich jetzt die Schuld anschaue, sehe ich genau dahinter den Detlef. Das heißt, ich trenne nicht Schuld und die Person. Was wäre, wenn wir uns jetzt beide, kommst du mal daher, schon ein bisschen Abstand, also noch ist die Schuld ja da, ne? Und noch mag ich dich noch nicht so wirklich richtig. Aber was wäre, wenn aus Konfliktgegnern, Konfliktparteien, Konfliktpartner wären und wir schauen gemeinsam auf diese Schuld und können auf diese Schuld schauen, ohne gleich im Hintergrund die andere Person zu sehen. Und wir können gemeinsam diese Schuld so viel leichter lösen. Und jetzt darfst du gerne zu mir kommen. Ja. Und das, was jetzt passieren könnte, und das ist vielleicht auch das, was Gott wirklich will, ja, ist, dass wir gemeinsam diese Schuld entsorgen.
Gemeinsam?
Ja, komm, gemeinsam entsorgen wir die Schuld und bringen sie wieder an ihren Platz. Sowas wäre möglich, wenn wir Vergebung nicht an Bedingungen knüpfen. An Bedingungen bei der anderen Person. Dass es, wie gesagt, dann natürlich, irgendwas stimmt hier nicht, dass es natürlich auch Konsequenzen hat, wenn Schuld passiert, dass es Folgen hat, dass man vielleicht das wieder gut machen muss, steht dabei erstmal außer Frage. Vergebung, da geht es um den Rechtsanspruch und um das gemeinsame Entsorgen von Schuld. Ein zweites Hindernis ist so dieser alte Spruch vom Vergeben und Vergessen. Ihr kennt es alle, wahrscheinlich. Ne? Wenn ich zu jemandem sage, ach, das ist schon lang vergeben und vergessen. Stimmt das? Ist das wirklich vergessen? Vergessen wir, was da passiert ist? Wie lebt man denn, wenn Versöhnung ausgesprochen wurde oder Vergebung ausgesprochen wurde? Ist dann sofort alles wie vorher? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, nein, es ist nicht alles wie vorher. Dieses Wort vom Vergeben und Vergessen, ihr Lieben, ist ein Märchen. Ein Märchen, das uns Satan erzählt, weil er die Kraft der Vergebung unterlaufen will damit. Denn je nach Intensität der Schuld und Art der Schuld braucht neues Vertrauen, braucht die Aufarbeitung der Gründe und auch die Folgen. Und es braucht Zeit. Manchmal sogar sehr lange Zeit. Weil manchmal muss ich wirklich genau hinschauen, was es denn ist, was da wirklich an Schuld da ist. Ja? Und das ist so schwierig. Ich habe damals, wie ich auf der Bibelschule war, war ich mit einem Mädchen verlobt. Das war nicht Elka, das war eine andere. Und in dieser Bibelschulzeit ist die Verlobung auseinandergegangen. Das hat einfach die Entfernung nicht ausgehalten. Ist auch kein Problem. Solange man nicht verheiratet ist, kann man sich ja auch wieder trennen. Wir hatten allerdings schon so einen Hochzeitstermin im Auge, wir hatten auch schon einiges geplant, aber es ging auseinander. Warum auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Und wir machen dann am freien Tag an der Bibelschule, an dem Samstag, so einen kleinen Spaziergang, eine Gruppe von Schülern, Studenten. Und ich erzähle jemanden, einem Mitstudenten, von der Trennung der Verlobung. Hat mich schon verletzt, wie sie mich abserviert hat. Aber gut, wahrscheinlich war ich auch selber mit Schuld dran. Und dann sage ich so eben zu meinem Kommilitonen, ja, aber ich habe das der Gabi vergeben und es ist auch vergessen. Ja, ich kenne dieses Märchen auch. Das wurde mir in meiner Heimatgemeinde auch erzählt. Und dann sagt mir der Kommilitone allen Ernstes, hält er mich so auf im Gehen, guckt mich an und sagt, Hannes, warum redest du denn dann davon, wenn du es schon vergessen hast? Das hat mich fast mehr getroffen als die Auflösung der Verlobung. Und das, ich glaube, das war ein Wort Gottes durch meinen Kommilitonen. Dass Gott mir beibringen wollte, wie das mit dem Vergeben und Vergessen eigentlich ist. Denn schmerzhafte Erfahrungen kann ich nicht vergessen. Und selbst wenn nach einer Operation oder einer Verletzung, einer körperlichen Verletzung, alles verheilt ist, bleibt eine Narbe zurück. Und auch diese Narben können schmerzen. Und die können nach 35 Jahren sich auch noch wieder entzünden und wieder zum Wehtun anfangen. Ja? Also, das kennen wir alles. Und deshalb sollten wir nicht vom Vergessen reden, sondern wir sollten vielleicht von Dankbarkeit reden, dass wir gemeinsam Schuld entsorgen konnten. Und diese Schmerzen, die vielleicht noch da sind, oder diese Narben, die da sind, die können uns vielleicht daran erinnern, Jahre später, wie wir damit umgegangen sind und was denn daraus geworden ist. Warum soll ich einen Teil meines Lebens verleugnen? Ja, und ich habe meine frühere Verlobte, die Gabi, dann noch ab und an mal getroffen und da war tatsächlich nichts zwischen uns. Ja, sie ist ihren Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen, wir haben beide andere Partner geheiratet, wir haben sogar im Abstand von einer Woche geheiratet. Wir waren auch in der gleichen Region auf Hochzeitsreise, nur ein Gebirgszug dazwischen. Wir hätten uns theoretisch beim Wandern treffen können. Kein Thema. Damit Vergebung ihre heilende Kraft entfalten kann und Schuld buchstäblich in die Wüste geschickt werden kann. Übrigens, wenn wir davon reden, sollten wir die Schuld in die Wüste schicken und nicht Menschen, der schuldig geworden ist, in die Wüste schicken. Ja? Steht auch im Impulsblatt. Könnt ihr gerne nachlesen, auch wie die alten Israeliten das damals mit dem Sündenbock gemacht haben. Damit das möglich ist, braucht es den Willen zur Vergebung, und zwar ohne Ansehen der Person und die Bereitschaft, genau hinzuschauen. Und Vergebung heißt dann eben auch, an das Geschehene zu denken, ohne dass daraus wieder neue Schuld entsteht. Das ist eigentlich das Wichtige dabei. Warum wieder neue Schuld anhäufen, wenn ich vergeben habe? Aber das ist eben unser menschliches Problem, dass wir immer wieder die gleichen Dinge tun, immer wieder auch mit den gleichen Menschen, weil wir eben zu sehr auf die Person schauen an der Stelle oder auf die negativen Seiten dieser Person und weil wir eben wie Petrus nach 7-mal aufhören oder wie die Pharisäer nach 3-mal. Denken wir doch mit Dankbarkeit drum, wie wir gemeinsam mit Gottes Hilfe die Schuld, an der wir ja letztlich beide beteiligt sind. Es gibt so gut wie keine Schuld, wo nicht beide Konfliktparteien oder Partner daran beteiligt waren, dass sie entsteht. Es ist wie bei einer Ehescheidung. In aller Regel ist nicht nur einer dran schuld. Schuld vergeben heißt im Kern, den Rechtsspruch auf Vergeltung aufgeben. Die Schuld nicht nachtragen, sondern wegschicken. Die Schuld wegschicken, nicht den anderen Menschen. Und das ist ein Vorgang, der immer wieder neu geschehen muss, der auch immer wieder neu geschehen darf, damit das Miteinander in einer Gemeinde auch heil wird und heil bleibt und dass stabile Versöhnung möglich ist. Und wenn wir das Vaterunser beten, dann sollten wir genau nachdenken, was wir da beten und es vielleicht lieber nicht tun. Aber Jesus sagt uns, weil wir Barmherzigkeit erfahren haben, weil die Schuld unseres Lebens getilgt ist, dürfen wir auch Barmherzigkeit üben, an jedem anderen Menschen auch. Und dann ist eigentlich dieses wie du mir, so ich dir, für uns Christen eigentlich absolut ein No-Go. Übrigens, das steht auch so gar nicht in der Bibel. Ja, sondern in der Bibel steht es nämlich genau andersrum. Was du nicht willst, was Menschen dir tun, das füge auch keinem anderen zu. So steht es eigentlich in der Bibel. Finde ich eine viel bessere Formulierung, weil die nämlich zeigt, wie barmherzig wir sein müssen. Die Kraft und der Sieg, der aus der Vergebung herauskommt, erleben wir, wenn wir Gott in diese Situation hineinlassen. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, wenn wir nicht klarkommen miteinander mit Hilfe eines Dritten, wenn wir zu Gott gehen, wenn wir diese Schuld auch wirklich auf den Tisch legen und sagen, das ist sie. Und nicht so tun, als ja, abends so kurz vorm schon halb schlafen ein kurzes Vergebensgebet sprechen und dann meinen, es wäre alles erledigt. Nee, so ist es nicht. Wenn wir bereit sind, gemeinsam die Schuld zu bearbeiten und nicht auf die Person schauen, so entsteht Kraft und Sieg aus der Vergebung. Amen.